Herzlich willkommen, UFC und MMA-Fans, hier bei Octagon, dem deutschen MMA-Podcast. Ich bin nicht allein hier, ich bin mit dem Vincent da.
Jo, moin, Vincent von MMA auf Deutsch. Wir haben uns einfach mal gedacht, dass wir uns zusammentun und einen Podcast anfangen. Wir wissen beide, glaube ich, noch nicht so zu 100%, wie das Ganze abläuft, wie lang das wird, was wir genau besprechen, wie die Struktur aussehen wird. Aber naja, ich bin auf jeden Fall positiv, ja, angetan erstmal. Ich freue mich drauf. Und wir werden das schon irgendwie schaukeln, denke ich.
Definitiv. Und ich dachte mir, komm, wir fangen einfach mal mit einer kleinen These an. Wir werfen eine Frage in den Raum, die sich mit der UFC 220 und Francis Ngannou beschäftigt. Und zwar, ist der Hype rund um Francis Ngannou denn jetzt vorbei oder nicht nach seiner Niederlage gegen Stipe Miocic?
Ja, war ja vielleicht ganz überraschend für einige Leute, mich inklusive, dass Ngannou den Kampf als Favoriten, dass er angetreten ist als Favorit. Und überraschend einfach aus dem Grunde, dass man so wenig über Ngannou weiß. Zum Beispiel war ein großes Fragezeichen sein Ground Game und seine Ausdauer. Und all solche Fragen waren bei Stipe, wurden sie schon beantwortet. Und man weiß, Stipe ist eigentlich in jeder Hinsicht fit und vorbereitet. Und ich habe auch aus dem Grund gesagt, dass ich denke, Stipe wird diesen Kampf gewinnen. Hatte da in der Hinsicht auch recht. Wundere mich aber jetzt auch, dass die Leute, die am meisten, so jemand wie Kenny Florian zum Beispiel, für Ngannou geschrien haben und gesagt haben, Stipe schafft es nicht aus der ersten Runde, dass die jetzt so krass zurückfeuern und sagen, Ngannou hat gar nicht verdient, in der UFC drin zu sein. Hast du das mitgekriegt?
Auf jeden Fall. Der Hype-Train war natürlich schon immens. Man wollte natürlich einen weiteren Star aufbauen, den man hatte, in Ngannou gefunden zu haben. Das Problem war natürlich, wenn ein Stipe Miocic als Underdog reingeht, obwohl eigentlich jeder sich doch ausmalen kann, dass definitiv der Champion, der seinen Titel bereits mehrmals verteidigt hat, definitiv nicht der Underdog ist, dann...
Ja, also da ist jetzt die Frage halt, ich glaube, die Fans diktieren, wer Favorit ist und wer Underdog ist, ne? Also alle, die Wetten aufstellen, ne? Und das kann ja im Prinzip jeder machen. Habe ich recht?
Ich kenne es bei Sportwetten so, da wird die Quote ganz individuell ausgerechnet. Es kommt natürlich dann darauf an, wie viele, jetzt mal vom Fußball, wie viele Spiele hat die Mannschaft gewonnen, wie viele unentschieden, wie viele verloren in den letzten 10 Spielen zum Beispiel. Und natürlich, da ist Ngannou ganz weit oben, First Round Finishes.
Aber das sind doch, also Stipe hatte ja auch seine letzten 5 Kämpfe.
Natürlich, natürlich. First Round
Knockout. Aber das sind doch die Betting-Odds, oder nicht?
Genau.
Da gezeigt werden. Das heißt, das wird überhaupt nicht ausgerechnet, sondern das sind die Fans, wie sie wetten. Und dann, okay, dann ist das schon verständlich, dass die einfach sehen, Ngannou haut alles mit einem Schlag weg. Und dann gucken die sich Stipe an, der, ja, weiß ich nicht, jetzt nicht unbedingt so wie ein Schwergewichts-Champion aussieht. Zumindest nicht, wenn man den mit Ngannou vergleicht. Und denken sich, ja gut, dieser weiße, merkwürdige Mann da hat keine Chance gegen so ein muskelbepacktes.
Genau.
Man hat ja schon irgendwie von King Kong gesprochen in der Promotion, aber gut, also wenn die Fans, nehmen wir mal jetzt an, dass Conor McGregor gegen Khabib kämpft. Ich würde dann sagen, Khabib ist natürlich der Favorit.
Definitiv.
Denn man weiß, Conor McGregors Ground Game ist nicht so mega Hammer. Seine Takedown Defense ist zwar gut, klar, aber Edson Barboza auch. Und niemand hat es einfach gegen Khabib geschafft. Und trotzdem wäre Conor McGregor doch bestimmt der Favorit in diesem Kampf. Ne? Allein jetzt von den Wetten her ist das keine Frage. Ich weiß nur nicht genau, deswegen die Frage, wie diese Wetten, wie Favorit und Underdog, wie das zustande kommt. Aber ich glaube, es sind die Wetten, deshalb ist es verständlich so.
Ja, was denke ich mal ein großes Problem war, das hat glaube ich Nugano selber auch zugegeben, ich bin mir gerade nicht sicher, aber er hat erstens sich selbst überschätzt und zweitens Stipe einfach maßlos unterschätzt.
Hm. Nugano ja, wurde.
Nugano wurde vielleicht etwas überheblich, weil er Glaskin Overeem jetzt in der ersten Runde genockoutet hatte oder Andrei Arlovski genockoutet hatte, wobei Andrei Arlovski damals schon in einer Verfassung war, wo er 3 Niederlagen in Folge hatte und dann tritt er gegen Nugano an. Mhm. Also Arlovski war definitiv nicht in seiner Prime zu dem Zeitpunkt und Overeem als bekanntes Glaskin, sage ich mal, dagegen einen Nugano in den Oktagon zu schicken, ist natürlich auch nicht die beste Option oder das beste Matchup. Natürlich hat jeder Knockout erwartet, aber ein Stipe Miocic ist eine ganz andere Dimension als ein Overeem.
Ja, da hat er sich wahrscheinlich von dem Fakt, weiß ich nicht, beeinflussen lassen, dass er der wohl am kräftig schlagendste Mensch auf dem Planeten ist, zumindest was die Messung von der UFC angeht, ne? Und hat gedacht, das sieht nicht nur bei Overeem so aus, wenn ich treffe, dann gehen alle zu Boden.
Das Problem ist halt, ja.
Ja, Stipe wurde halt einfach insgesamt komplett unterschätzt. Und das verstehe ich schon, dass er da ein bisschen angepisst ist. Und ich finde jetzt gerade auch im Nachhinein wird das nochmal klarer. Ich meinte ja vorhin zum Beispiel, Kenny Florian sagte, keine Chance, dass Stipe die erste Runde übersteht. Und jetzt, wo Ngannou verloren hat, hatten die, glaube ich, bei sich im Podcast die Diskussion, ob er es überhaupt verdient hat, in der UFC zu sein mit seinem Skillset. Und mich hat das total aufgeregt. Ich fand das total frech, so von wegen, ey, das war von Anfang an, also es war, wenn man den Kampf mal analysiert hat im Voraus, war dieses Ergebnis abzusehen. Stipe hat genau das gemacht, was man dachte. Er hat ihn müde gemacht, er hat die erste Runde überstanden und dann hat er ihn mit seinem Wrestling zu Boden gedrückt und quasi den Kampf abgewartet. Klar war da ein bisschen Ground and Pound und so, aber er hat es nicht zu Ende gebracht. Und jetzt, wenn Ngannou verloren hat und jetzt geht es wieder nur um Ngannou und es wird gesagt, ja, Ngannou war ja von Anfang an schlecht, anstatt mal zu sagen, hey, Stipe ist einfach mega gut.
Ja.
Das würde mich auch aufregen.
Ich muss auch zugeben, hätte Nugano jeden seiner Schwinger am Anfang getroffen, die er da rausgehauen hat, dann hätte es wirklich eng werden können um Stipe. Aber
ja, die erste Runde war der Wahnsinn.
Ja, also fantastisch. Das Problem ist, er hat in der ersten Runde schon 110% gegeben. Wahrscheinlich eben mit dem Risiko, dass es gar nicht in der ersten Runde aufhört. Er wollte bestimmt in der ersten Runde Schluss machen. Das Problem war, die Rechnung ging nicht auf. Stipes Rechnung ging auf, indem er einfach klug und geduldig seine Taktik durchzieht von Anfang bis Ende. Und dafür wurde er ja im Endeffekt auch belohnt.
Ja, ja, ich hatte letzte Woche angesprochen, dass ich schon aber glaube, dass Stipe auch beeinflusst wurde von, ich habe es in der Episode Propaganda genannt, also dieser Hype, der aufgebaut wurde um Francis Ngannou, von wegen, er ist so unfassbar stark, dass niemand seine Schläge aushalten kann. Denn ich habe mich einfach gefragt, warum Stipe den Kampf nicht beendet hat in der 4. und 5. Runde. Meiner Meinung nach hätte er das machen können. Aber er hat die Gelegenheit nicht genutzt, ein kleines Risiko, ein verhältnismäßig kleines Risiko einzugehen, um den Knockout oder die Stoppage zu erringen, obwohl er es hätte machen können. Nach meinem Gefühl war Ngannou ab der 4. Runde spätestens nicht mehr in der Verfassung, sich klug zu verteidigen, wenn Stipe wirklich auf 100% gegangen wäre.
Also,
und da habe ich mich gefragt, warum macht er das? Und dachte mir, also die einzig logische Erklärung für mich ist, dass er eben doch diesen Respekt hat vor der Kraft von Ngannou und noch vorsichtig ist und sagt so, du willst nicht in der fünften Runde noch einen Schlag abkriegen und den ganzen Kampf verlieren. Für mich sah es aber so aus, als sei da schon gar keine Gefahr mehr da von solchen Schlägen.
Also wenn ich mich also, jetzt, ja.
Eine geringe Gefahr ist immer da, klar, es ist immer noch die Schlägerklasse.
Natürlich. Also wenn ich mich jetzt richtig erinnere, von den Statistiken her, stand es ja in der vierten Runde im Strike-Verhältnis 81 Strikes von Stipe und 0 von Francis Ngannou.
Das habe ich auch gelesen. Ja.
Also das war wirklich eine Hammer-Performance von Stipe, verdienter Champion, Hashtag and still. Und wenn wir schon bei der UFC 220 sind, lass uns mal über Volkan Özdemir reden und Daniel Cormier.
Ja, also ich habe Daniel den Sieg gegönnt. Ich finde Daniel Cormier wahnsinnig sympathisch. Und er ist auch einfach ein super Vorbild, wenn man sich mal seinen Werdegang und sein Leben ansieht. Ich meine, ja. Der hat ja eine Tragödie nach der anderen auch durchgemacht. Ich glaube, sein Vater wurde erschossen. Seine Tochter ist im Autounfall gestorben. Sein Cousin und irgendwie sein Onkel sind, glaube ich, auch gestorben im Autounfall oder sowas. Also ein Drama nach dem anderen. Ja. Und trotzdem kommt Cormier immer zurück. Und jetzt gerade, als er bei der MMA Hour war von Ariel Helwani im Interview und über seine Zukunft gesprochen hat und gesagt hat, so mit 40 ist Schluss, dass er sich wirklich gut abgefunden hat mittlerweile, damit, dass er eben diese Rivalität noch mit John Jones hat und so. Also ich glaube, bei Cormier muss man sich keine Sorgen machen, dass der an diesem Verlust irgendwie zerbricht. Das hat man am Anfang hat man ja gedacht, als er da geweint hat nach dem Rematch und so, der arme Kerl, da kommt er nicht drüber hinweg, aber was er schon alles in seinem Leben durchgemacht hat, ich glaube, Cormier ist einfach so ein Stehauf-Typ. Egal, was das Leben ihm an die Stirn wirft. Naja, also, was ich sagen will, ich finde ihn super und habe ihm den Sieg gegönnt. Hab aber tatsächlich gedacht, es könnte sein, dass wir hier ein Upset sehen und dass Volkan Özdemir es schafft, denn Daniel Cormier ist 38 oder 39 jetzt, ne?
Mhm.
Und wurde in seinem letzten Kampf ausgenockt. Auf dem Papier ist er der bessere Kämpfer, eigentlich in jeder Hinsicht. Ja. Aber ich hatte es irgendwie im Gefühl, dass da irgendwas passieren könnte. Und deswegen habe ich Volkan Özdemir genommen.
Also,
hab mich aber gefreut, dass es nicht so kam.
Persönlich war ich mir sogar ziemlich sicher, dass Daniel Cormier gewinnt. Einfach aus dem Grund, dass DC schon Kämpfe gegen zum Beispiel Rumble hinter sich hat, Anthony Rumble, seinerzeit der wahrscheinlich stärkste Light Heavyweight seiner Zeit. Und wer gegen Rumble nicht K.O. geht, der wird wahrscheinlich auch gegen kein Volkan Özdemir K.O. gehen. Gut, John Jones ist natürlich wieder eine andere Liga. Man kann John Jones bei weitem nicht mit Volkan vergleichen. John Jones gehört für mich, trotz all seinen Eskapaden, und ich kann mir persönlich auch nicht vorstellen, dass er mit Absicht gedopt hat, das zweite Mal. John Jones gehört...
Ja, also mittlerweile glaube ich das auch nicht mehr. Weil Jeff Nowitzki ja selbst sich ausgesprochen hat, der goldene Snitch, was ich im Übrigen super, super Spitzname finde, der aber überhaupt nicht passt. Also, ich weiß nicht, hast du das Interview gesehen mit ihm und Joe Rogan?
Ich habe es nur durchgelesen.
Ach so. Der ist ja nun wirklich nicht dafür da, um Leute zu schnappen, sondern dafür da, dass die gut unter diesen USADA-Regeln.
Ja.
Aber ich schweife ab. Was ich sagen wollte, ist, sogar Jeff Nowitzki glaubt nicht, dass John Jones das wissentlich zu sich genommen hat. Und ja, was soll man dann da noch sagen? Ne?
Das kann ich mir persönlich auch nicht vorstellen. Also John Jones gehört für mich oder ist für mich der greatest of all time im MMA. Mhm. Natürlich, er hat gedopt, er hat durch Doping gewonnen, aber das muss man dazu sagen, wenn ich die Geschichte jetzt noch richtig kenne, dieses gefundene Turinabol hieß es, glaube ich, oder Turanibol, nee, Turinabol, glaube ich.
Ja, ich kenne es nur auf Englisch, die Aussprache, Turanibol.
Ja, dann war es Turinabol oder ja. Turanibol. Wurde ja nur zum Zeitpunkt der Weight-Ins in seinem Körper gefunden und wäre, wenn ich mich jetzt richtig entsinne, am Kampftag bereits abgebaut. Sprich, dieser gefundene Stoff, der war nur bei den Weight-Ins vorhanden, hätte gar keinen Vorteil gebracht beim Kampf. Das heißt, John Jones hat so gesehen ohne Doping gekämpft, ohne Doping gewonnen, natürlich seinen Titel aberkannt bekommen, leider. Und ich kann Daniel Cormier irgendwo auch verstehen. Ich kann auch verstehen, dass er frustriert ist. Ich meine, er wurde jetzt, glaube ich, zweimal Light Heavyweight Champion. Nur aus dem Grund, dass John Jones gedopt hat.
Ja.
Natürlich will man dann auch mal beweisen, ey, ich kann es auch so. Er ist sozusagen durch zwei Niederlagen zweimal Champion geworden. Gut, gegen John Jones, der gedopt war, aber trotzdem, er hat sich den Gürtel nie so wirklich, ja, verdient in einem Kampf gegen John Jones. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es zu einem dritten Fight kommen wird. John Jones ist noch relativ jung. Je nachdem, welche Strafe denn nun für ihn ausfallen wird. Er hat ja jetzt angeblich so einen Lügendetektor-Test gemacht und tralala. Ja, aber das ist nichts wirklich Verwertbares.
Ja, das ist nicht überzeugend.
Das ist wie ein Spielzeug. Ja. Und natürlich musste DC dann auch beweisen, ey, ich kann es. Ich kann meinen Titel verteidigen. Und seine Leistung gegen Volkan war in meinen Augen wirklich spektakulär. Volkan lag am Boden.
Wahnsinnig, ne?
Er konnte sich nicht bewegen und DC haut und haut und haut. Volkan konnte einfach nichts machen.
Crucifix-Position. Ja, wahnsinnig. Und am Ende der ersten Runde hat er ihn auch. Ich meine, sein Ellbogen war unter dem Kinn. Was hätte anderes passieren können, wenn es noch 10 Sekunden länger gedauert hätte, dann wäre es vorbei gewesen. Ne? Hätte Fahrradkette ist natürlich immer das Ding. TJ Dillashaw war ja auch in so einer Position gegen Cody Garbrandt. Saved by the Bell, Cub Swanson wahrscheinlich auch gegen Brian Ortega jetzt zuletzt.
Mhm.
Aber das ist natürlich dann ein starkes Ende von der Runde und dann kann man eigentlich nicht sagen, wenn am Ende der Runde der eine gerettet wird, dann hat er auf jeden Fall diese Runde verloren.
Wenn die Uhr einen rettet,
ja,
dann hat man Glück gehabt.
Genau, also dass dieses Turanibol abgebaut wurde vorher, weiß ich nicht, ob man das so als Argument benutzen kann, weil man hört ja immer über diese Anabolika-Steroide, dass die einem dabei helfen, bei der Recovery-Time quasi. Mhm. Dass wenn man trainiert, sich die Muskeln eher beruhigen und man einfach generell fitter ist. Und wenn er gerade kurz vor dem Kampf, wenn sie durch den Weight Loss gehen müssen, die Weight Cuts, wenn er da auf Steroiden ist und sich einfach besser an diese Situation anpassen kann, dann ist das schon ein Vorteil. Interessant ist vielleicht aber, dass er ja, glaube ich, kurz vorher, also ein paar Wochen vorher, auch getestet wurde und da war nix. Das heißt, also er hatte nur ein wirklich kleines Zeitfenster, in dem er diese Steroide hätte anwenden können. Und dann fragt man sich so insgesamt, also es würde einen Unterschied machen, aber hat er wirklich jetzt, keine Ahnung, 2 Wochen lang nur Steroide genommen, kurz vor dem Kampf? Weiß ich jetzt nicht. Also es ist alles eine merkwürdige Situation.
Das ist es
Aber wir werden sehen. Also USADA hält da, glaube ich, irgendeine Konferenz oder so und entscheiden sich dann. Ne?
Eine Anhörung gegen John Jones findet bald statt. Ich glaube Anfang Februar. Die wurde immer weiter verschoben. Und ich bin wirklich gespannt, was es denn für eine Strafe geben wird. Ich meine, wenn es so solche Fälle gibt wie Nick Diaz 5 Jahre wegen Marihuana, Dann will ich nicht wissen, was einem John Jones da droht. Wobei gut, Nick Diaz, seine Strafe wurde dann verringert. Er hat natürlich nicht im Endeffekt die 5 Jahre absitzen müssen, in Anführungsstrichen. Aber ja, wie genau geurteilt wird, darüber können wir jetzt nicht urteilen. Ich hoffe bloß, dass John Jones bald schon wieder zurück kann und den Titel sich zurückholen kann, der ihm einfach zusteht.
Wen hättest du da in dem Kampf? Wer glaubst du gewinnt?
Bei John wahrscheinlich. John Jones versus DC?
3, ja.
Definitiv John Jones.
Ja, ne, denkt man eigentlich. Aber ich fände es einen schönen Abschluss, wenn es DC schafft am Ende.
Also, wenn es
und dann geht er in Rente, gibt den Titel quasi ab. Dann gibt es, weiß ich nicht, einen Kampf zwischen dem Interim-Champion, wenn es dann einen gibt, weiß ich nicht. Boah, das wäre doch mal was. Ja, DC also gewinnt den dritten Kampf und per Decision oder sowas oder, und
Winner
geht dann in Rente und dann kämpft John Jones gegen Gustafsson. Das um den Titel. Das wäre der absolute Wahnsinn.
Also es wäre schon wirklich der Knaller, wenn DC seinen letzten Kampf gegen seinen Erzrivalen, gegen wirklich den größten Rivalen seiner Karriere, John Jones, veranstalten würde. Es wäre ein Spektakel.
Ich würde es ihm gönnen, auf jeden Fall.
Oder man baut das Ganze so auf. Gut, ist jetzt ein bisschen WWE-mäßig, aber es wäre auch ganz witzig, dass der Verlierer seine Karriere beendet. Sprich, so ein Retirement-Kampf. Sprich, ich weiß nicht,
DC gewinnt. Ja, aber das würde nicht zustande kommen
bei John Jones. Ja, leider, aber es wäre natürlich das größte Spektakel seit Jahren. Allgemein wird ein dritter Kampf zwischen den beiden ein Fest. Also ich freue mich jetzt schon drauf. Ich bin mir eigentlich sogar sicher, sofern DC nicht zurücktritt, bevor John Jones zurückkommt, natürlich.
Ja, dass der Kampf stattfindet.
Wird es einen dritten Kampf geben, ja.
Ja, wahrscheinlich am Ende des Jahres, ne? Weil jetzt haben wir ja, und darüber müssen wir jetzt sprechen, DC gegen Stipe Miocic offiziell. Genau,
ja.
Im Juni, Juli, irgendwie so.
Am 7. Juli, also definitiv in der ersten Juliwoche.
Ja, das ist ein Kampf, den ich eigentlich nicht sehen will, weil ich bin beide super. Ich bin beide sympathisch.
Genau, 7. auf den 8. Juli. Ganz ehrlich, DC im Heavyweight kämpft gegen Stipe Miocic.
Ja.
Und es ist wieder so eine Situation, wo ich einfach nur sagen kann, ich bin mir sicher, dass Stipe gewinnt.
Sicher?
Ich bin mir wirklich sicher.
Ich bin für DC. Ich habe auch ein paar. Warum meinst du denn, dass Stipe das schafft?
Stipe ist unumstritten in seiner Prime. In meinen Augen.
Ja.
Kein Overeem, kein Junior Dos Santos, kein Andrei Arlovski, kein Mark Hunt. Ich glaube, er hat gegen Mark Hunt auch irgendwann gekämpft. Ich bin mir gerade nicht sicher.
Alter, wahnsinnig guter Kampf gegen Mark Hunt. Mark Hunt, der Kampf war genau wie das war mein Vorzeigebeispiel zu dem Ngannou-Kampf. Weil da hat er genau das Gleiche gemacht. Wrestling, Takedown und dann Ground and Pound. Ja. Und das Ground and Pound gegen Mark Hunt war brutal. Brutal. Also da hätte der Schiri vorher eingreifen sollen. Mark Hunt kriegt die ganze Zeit auf die Fresse in diesem Kampf vom Ground and Pound von Stipe. Und das hätte ich mir gewünscht in dem Ngannou-Kampf, dass er da einfach ein bisschen mehr noch macht und dann wirklich versucht, die Stoppage zu kriegen. Aber das ist ein Kampf, schreibt ihr den auf die Liste, schaut ihr den an. Mhm. Und alle, die zuhören. Der ist wirklich gut.
Also ich schaue gerade mal noch etwas Interessantes. Und zwar interessiert mich jetzt aber wirklich der Größenunterschied.
Also. Ja, pass mal auf. Haha, das ist nämlich einer meiner Gründe. Stipe Miocic ist 1,93.
Genau.
Und Daniel Cormier ist, glaube ich, 5'11. Das ist so um die 1,80 rum.
1,80.
Also ich bin 5'11, das habe ich mal nachgemessen, glaube ich. So um die 1,80 rum. Mhm. Und hier ist aber das Witzige. John Jones ist auch 1,93.
Mhm.
Genauso groß wie Stipe. Und DC hat schon im Heavyweight gekämpft, ne? Und ist natürlich auch da ungeschlagen. Es gibt nur John Jones, den geschlagen hat. gegen Roy Nelson oder sowas zum Beispiel. Und außerdem muss man sagen, all die Leute, die Stipe platt gemacht hat, keiner von denen war ein Wrestler auf dem Level von Daniel Cormier. Keiner von denen hatte so ein
Grappling Hair.
Man könnte sagen, Verdum hat ein Ground Game, aber das hat er nicht benutzen können. Stipe's Chance liegt meiner Meinung nach im Stand-Up, im Boxen. Da ist er auch überlegen. Ich weiß jetzt nicht, DC ist nicht der beste Stand-Up-Fighter, den es gibt. Aber kann er die Schläge von Stipe aushalten? Also wenn er Anthony Rumble Johnson ausweichen kann, dann glaube ich, kann er das auch mit Stipe schaffen.
Ich sag's, ja?
Nee, alles gut.
Ich sag's mal so, er kann zwar die Schläge eines Anthony Rumble aushalten, ja. Er kann aber nicht die Schläge eines John Jones aushalten. Und ich bin mir schon fast sicher, dass ein Stipe Miocic eine stärkere Kraft oder eine stärkere Wucht hat als John Jones.
Ja, aber das stimmt ja nicht richtig. Er kann die Schläge von John Jones aushalten, aber nicht den Headkick. Und wann benutzt Stipe Miocic einen Headkick?
Im Kampf gegen DC.
Ja, das wäre mal was, oder?
Also ein Spinning Headkick.
Ja, so ein Uriah Hall, dieser berühmte Spinning-Heel-Kick. Das wäre mal was, Das will ich gerne sehen, ey, das ist eine lustige Vorstellung.
Also, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, Stipe oder DC, in meinen Augen ganz klar Miocic.
Boah, interessant, ey, dann freue ich mich noch mehr drauf jetzt, weil ich nehme Cormier.
Wenn wir schon bei der UFC 226 gerade sind, gleichzeitig findet die UFC International Fight Week statt.
Ui.
Und Chris Cyborg ist ja aktuell in den Gerüchten um einen Kampf gegen Amanda Nunes.
Mhm.
Und Chris Cyborg hat bekannt gegeben, dass wenn sie gegen Amanda Nunes kämpft, dass sie das nicht in Brasilien möchte, sondern im Rahmen der UFC International Fight Week.
Ach was.
Bedeutet.
Weil da mehr Zuschauer
genau,
sind?
Genau.
Ja.
Bedeutet, UFC 226, höchstwahrscheinlich Chris Cyborg versus Amanda Nunes.
Ach, du meinst auf derselben Karte?
Genau. Ja, es ist ja nur ein Event. Es ist ja gerade in der Woche, ne?
Mhm. Ach so.
Und in der Woche findet die UFC 226 statt.
Oh, Wahnsinn, weil TJ und DJ wollen ja, machen ja genau das Gleiche. Naja, DJ macht das. Was mich es irritiert mich ein bisschen, dass er so, wir kämpfen nur, wenn wir eine große Karte kriegen. Ihr seid doch eine große Karte.
Ja,
das
eben.
Das ist doch schon ein Superfight.
Eben.
Und das wäre mal was, wenn die dann alle zusammenstopfen.
Also es hätte etwas von einem UFC 217 Charakter.
Ja, also aber wir haben das Potenzial für so eine Karte mehrfach dieses Jahr. Wir haben ja noch Justin Gaethje gegen Poirier, wir haben Josh Emmett gegen Stevens, wir haben Rose Namajunas im Rematch gegen Joanna Jędrzejczyk. Es kommen so viele mega interessante Kämpfer auf uns zu.
Also in meinen Augen...
Da kann man super Karten draus aufbauen.
In meinen Augen hast du den interessantesten aber gerade nicht erwähnt.
Ja, ich habe nicht alle jetzt im Kopf.
Ja. Welcher? Habib gegen Tony Ferguson, UFC
ja,
223.
Natürlich,
und
stimmt.
Wenn ich mich festlegen müsste, sage ich, der Gewinner, ganz egal ob jetzt Habib oder Tony gewinnt, kämpft im September gegen Conor McGregor.
Ja, ist die Frage, ob sie ihn jetzt den Titel wegziehen, ne?
Persönlich denke ich, dass man diese Situation vermeiden möchte, dass man ihm zu früh den Titel wegnimmt. Einfach aus dem Grund, dass Habib ja bekannt dafür ist, kurzfristig aus dem Kampf zu fallen, sage ich mal.
Mhm.
Und die Ansetzung Tony gegen Habib stand jetzt schon 2-3 Mal.
Ach so, du meinst, die haben Angst, dass
dass der Kampf wieder nicht zustande kommt.
Ah,
und dann hat man schon offiziell Conor McGregor den Titel weggenommen. Verstehst du?
Ja, das ergibt Sinn. Das ist eine Erklärung, die ich nachvollziehen kann.
Wenn der Kampf stattfindet, dann wird der McGregor weggenommen. Wenn er nicht stattfindet, dann hat man nie irgendwas behauptet. Das.
Andererseits ist der Kampf natürlich noch mal ein Stückchen wichtiger, wenn es um den wirklichen Titel geht.
Natürlich.
Und nicht um den Interim-Titel.
Definitiv. Aber ich denke, selbst wenn es um den richtigen gehen sollte, trifft der Gewinner, ist in meinen Augen auch unumgänglich, auf Conor McGregor. Und dann, obwohl ich kein Fanboy bin, mir egal, wer von beiden gewinnt, dann wird Conor McGregor am Ende gewinnen.
Ja?
Ja.
Ja, interessant.
Also ich bin wirklich kein 0815 McGregor-Fanboy oder sowas.
Nein, so ein Quatsch, das aber, muss man aber auch.
Aber viele haben durch den Hype rund um McGregor und diesen Boxkampf, viele haben einfach vergessen, dass er nichtsdestotrotz zu den besten Lightweights gehört.
Ja, da finde ich ganz genauso. Also Conor McGregor hat jetzt so viel Hass schon wieder abgekriegt nach dem Kampf. Alle sagen, er ist kein richtiger Kämpfer, weil er jetzt mega viel Geld hat und so.
Ja, eben.
Und also wie schnell die alle umgestiegen sind, wie schnell sie wieder gesagt haben, Conor McGregor ist scheiße. Dabei ist er ja, weiß ich nicht, ich meine, er ist ja noch nicht mal ein volles Jahr jetzt raus aus diesem Kampf und hat noch nicht mal irgendwie gesagt, dass er nicht kämpft oder sowas.
Also
und da wird ihm jetzt auch irgendwie jeder Respekt aberkannt, was er für ein wahnsinnig guter Kämpfer ist. So, alle sagen, Tony Ferguson macht ihn platt oder so. Er hat keine Chance gegen bla 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 und so. Aber schau dir mal sein Resümé an.
Ja.
Was er mit Eddie Alvarez gemacht hat zuletzt.
Genau, das ist
unfassbar.
Zu viele haben, glaube ich, einfach vergessen, dass McGregor nicht ohne Grund zwei Gürtel gleichzeitig gehalten hat. Mhm. Und zu viele haben vergessen, dass er gegen Jose Aldo und Eddie Alvarez gewonnen hat, die beides Champions waren.
Mhm.
Gegen Nate Diaz, gut, kann man drüber streiten, ob der zweite Kampf, ob der Rückkampf jetzt verdient gewonnen war oder nicht. Er war sehr knapp, ne? Mhm. Ohne Frage. Im ersten Kampf hat er ja seinen Spitznamen, Mac Tapper oder wie auch immer, bekommen.
Ja.
Aber man darf nichtsdestotrotz niemals vergessen, dass McGregor wirklich unfassbar gut ist.
Mhm.
Und dass er den Boxkampf verliert, war ja auch abzusehen. Er ist ja kein Boxer.
Ja, also es ist, und vor allem ist er nicht der beste Boxer aller Zeiten.
Eben, so. Wenn sogar Manny Pacquiao verliert gegen einen Mayweather, dann,
Also, ich glaube, es liegt zum Teil daran, dass es eigentlich schon schwer ist, Conor McGregor auf dem Papier den Erfolg nachzuvollziehen. Weil man weiß, Conor McGregor hat super Stand-up, seine Bewegungen und sowas sind alles, das ist nicht orthodox, das ist schwer, sich da in den Groove reinzufühlen und so, und er haut hart. Aber man weiß, er hat kaum Ausdauer oder vergleichsweise wenig und sein Ground Game ist nicht so sehr gut. Trotzdem schafft er es irgendwie immer. So Chad Mendes zum Beispiel, Wrestler, super Wrestler.
Mhm. Also,
da dachte man, ja, Ground Game schafft er nicht, aber trotzdem am Ende der zweiten Runde steht er auf und braucht nur diese paar Sekunden und gewinnt den Kampf per TKO.
Ja.
Also er schafft es einfach irgendwie immer, sich da so rauszuschlängeln. Ich meine, ich hab so oft in meinem Podcast über Jose Aldo gesprochen und wie wahnsinnig gut Jose Aldo immer noch ist, obwohl er jetzt zweimal gegen Max Holloway verloren hat. Und was Conor McGregor einfach schafft.
Ja.
Nach 10 Jahren ungeschlagen mit einem Schlag.
Ja.
Das ist der absolute Wahnsinn.
Das stimmt.
Khabib und Ferguson, wen hast du da als Favoriten?
Wenn ich ehrlich sein muss, obwohl ich nicht wirklich ein Fan bin von Khabib, denke ich, dass er gewinnt.
Mhm. Warum bist du kein Fan?
Warum bin ich kein Fan? Das ist eine gute Frage. Weil zu oft die Kämpfe ausfallen. Also, das klingt jetzt vielleicht dumm, verstehst du? Aber ich kann mich gar nicht auf einen Kampf freuen, weil ich schon weiß, von 5 Kämpfen sind 4 ausgefallen oder so, verstehst du?
Ich habe das gar nicht so mitgekriegt, diese Ausfälle.
Es zieht sich sehr lange bei Khabib, verstehst du?
Ja, bei Khabib ist bei mir noch nicht so lange auf dem Radar, deswegen.
Ich bin auch.
Aber ja, sorry.
Ich bin auch kein Fan von Tony Ferguson zum Beispiel.
Ja, ich auch. Ich weiß es also, nicht. Also Tony Ferguson ist.
Ich.
Kompliziert.
Diese Tiramisu-Geschichte, war es Ferguson oder Lee?
Das war Khabib.
Das war Khabib?
Ja, also Khabib hat ja, seine Leber ist ja irgendwie weiß ich nicht, kaputt gegangen oder hat Nein gesagt, das ist genug. Weil er hatte ja keinen Ernährungsberater oder so einen Typ, der für ihn kocht. Und hat irgendwann mal, gab es ein Gerücht oder irgendjemand hat erzählt, dass er einfach eine Woche vor seinem Kampf oder einen Tag vor seinem Kampf noch entspannt Tiramisu isst. Kam dieses Dings. Okay, was meinst du denn?
Ich habe es gerade gegoogelt auf dem Handy, das war Kevin Lee. Das war eine ziemlich witzige Aktion. Und zwar kurz nachdem er knapp seine Weight-Ins verpasst hätte,
ja.
Hat er ein Bild gepostet auf Twitter. Also kurz danach, wie er einen großen Biss Tiramisu nimmt. Fand ich ziemlich witzig, die Aktion. Gut, hat natürlich auch mit einer schlechten Leistung dann verloren im Endeffekt.
Aber ich fand das gar nicht so schlecht. Ich finde, der hat viel mehr, weiß ich nicht, der wurde viel schlechter bewertet, als ich ihn fand. Der hatte ihn doch in der ersten Runde am Ende in Mount, saß er ja auf ihm, hatte beide Hooks um Tony Ferguson und hat mit Ground and Pound auf ihn niedergeschlagen. Und dann kam die Glocke. Wer weiß, was er damit noch hätte machen können.
Ja.
Und dann in der zweiten Runde hat er sich halt fangen lassen, so wie jeder, der gegen Ferguson kämpft. Aber das war ja keine schlechte Performance. Zumal er diese Staph-Infection hatte und wie eine Leiche aussah bei diesem Weight-Cut. Ich finde, Kevin Lee hat nach wie vor Potenzial und das hat ihn nicht unbedingt viel geraubt, finde ich, dieser Kampf. Das ist meine Meinung.
Definitiv, also im Lightweight wird es definitiv noch spannend. Wir haben einen starken Eddie Alvarez. Wir haben einen Nate Diaz, der zurückkommt. Wir haben einen Tony, wir haben einen Khabib, wir haben einen Conor McGregor. Also das Lightweight hält wirklich sehr viel parat.
Und vor allem Justin Gaethje.
natürlich. Diese Division wird wirklich noch spannend. Ich bin allgemein, ich habe ja gerade gesagt, ich bin kein Fan von Khabib, ich bin kein Fan von Tony. Das heißt natürlich nicht, dass ich sie schlecht finde.
Warum bist du kein Fan von Tony?
Es ist schwer zu erklären. Also manche, ich bin jetzt auch kein Fan von, ich weiß nicht. Ich bin von denen nicht angetan. Also ich bin kein Fan von der Division allgemein, weil nur sehr wenig geht, sage ich mal so. Also vor allem, weil McGregor diese ganze Division dermaßen aufhält. Das ist das größte Problem. McGregor hält diese Division so sehr auf, dass sich nichts wirklich Großartiges bewegt. Natürlich bald der Kampf zwischen Tony und Khabib. Aber ich bin kein Fan davon, heißt ja nicht, dass ich die nicht mag oder so, sondern ich verfolge die einfach nicht so aktiv.
Ja. Yeah,
okay. Ich bin jetzt zum Beispiel ein Fan von Alistair Overeem und ein Fan von Stipe Miocic, aber auch nur, weil mich das Heavyweight allgemein mehr interessiert, wie ein Lightweight. Ich bin ja auch durch das Heavyweight zur UFC gekommen.
Ja, das finde ich interessant. Du hast da diese Affinität für die schwereren.
Genau.
Bei mir ist das eigentlich nicht so. Ich habe es immer noch nicht geschafft, mich ins Fliegengewicht richtig reinzufinden. Demetrius Johnson etc. Ne? Naja, eigentlich nur Demetrius Johnson im Fliegengewicht. Ja. Aber Bantamweight finde ich zum Beispiel furchtbar spannend. TJ Dillashaw ist mit in meinen Top 3. Weil ich dem einfach furchtbar gerne zuschaue beim Kämpfen. Ich finde es interessant, wie beweglich und athletisch die Kämpfe werden oder die Kämpfer werden, wenn es dann ein bisschen leichter ist. Und sowas siehst du im Schwergewicht nun mal nicht. Ich finde, du hast es ist fast schon eine kompliziertere Kunst. Oder es wird schon mehr zu Kunst, je leichter es wird irgendwie, weil die einfach mehr Möglichkeiten haben, wenn sie nicht so groß und schwer sind und jede Bewegung quasi am Ausdauertank schon.
Also im Schwergewicht hat es, denke ich, definitiv etwas mehr mit Boxen zu tun. Mhm. Und da sieht man nicht so eine Armbar, wie sie Demetrius Johnson jetzt gegen Ray Borg damals rausgehauen hat.
Ja.
Aber wie gesagt, man hat natürlich immer seine.
Generell von der Geschwindigkeit her und sowas.
Ja.
Man hat Pacing.
Man hat immer seine Favoriten, sage ich mal. Das ist wie im Fußball. Ich bin kein Fan von Thomas Müller oder von Cristiano Ronaldo.
Ja, ich bin grundsätzlich kein Fußballfan, deshalb.
Das heißt dann aber nicht automatisch, dass ich die Kacke finde, verstehst du? Sondern.
Ja, nee, alles klar.
Ich bin halt kein Fan. Ich sag aber trotzdem, Habib gewinnt gegen Tony. Und,
sehe ich auch so.
Ja. Vorhin hatte ich ja noch Nate Diaz angesprochen. Dass der wieder zurückkommt. Es wird in letzter Zeit ziemlich viel Öl in die Flamme gegossen. Oder wie auch immer man es nennt.
Ja.
Und zwar hat ja Nate Diaz einen Instagram-Post verfasst, in dem er jetzt mal grob zusammengefasst hat, er hat keine Lust mehr zu warten, dass sich hier etwas bewegt und so weiter. Er nimmt es jetzt selber in die Hand. Und Eddie Alvarez ist da sofort darauf angesprungen und hat gesagt, ey Nate, Mai, Juni klingt gut, lass uns kämpfen.
Ach, cool.
Problem ist aber,
Eddie hat nee gesagt, ne?
Eddie Alvarez hat danach auf Twitter gepostet, dass ein gemeinsamer Freund ihn angeschrieben hat. Also ein gemeinsamer Freund hat Eddie Alvarez angeschrieben, dass Nate nicht gegen Eddie kämpfen möchte, wegen Conor McGregor. Also, Nate will nicht gegen Eddie Alvarez, weil
er verloren hat gegen Conor McGregor,
genau,
ne?
Genau, weil Eddie Alvarez gegen McGregor verloren hat und Nate Diaz gewonnen hat. Also rein mathematisch, in ganz großen Anführungsstrichen mathematisch, ist Nate Diaz sowieso der Bessere, weil er gegen Conor gewonnen hat und Conor hat gegen Alvarez gewonnen. Verstehst du, was ich meine?
Ich verstehe die Situation, finde aber, das ist eigentlich ordentlicher, also das ist ziemlicher Quatsch.
Also natürlich ist seine Argumentation...
Als Argument ist es ein ziemliches...
Natürlich.
Ja. Du musst mir mal vielleicht erklären und der Minderheit von Zuschauern wahrscheinlich nur, aber ich habe den Nate Diaz, warum er so ein Star ist oder warum er so beliebt ist, das habe ich nie richtig verstanden, weil für mich ist er klar, der hat coole Kämpfe, ist so, ja, im Stehen talentiert, Jiu-Jitsu toll und macht immer diese Mätzchen und so, aber und der kifft sich, keine Ahnung, ob ihn das sympathisch macht, dass er dass er so ein Kiffer ist und so irgendwie so diese Gangsterschiene fährt,
ja.
No fucks given oder so. Aber ich verstehe nicht, warum er so ein Star-Potenzial hat oder so schon fast als einer bezeichnet wird. Das habe ich nie nachvollziehen können.
Wegen seiner Rivalität mit Conor McGregor.
Deshalb.
Die ganze Promo, also zumindest denke ich, oder zumindest ist er in meinen Augen deshalb gehypt, weil die Promo McGregor versus Nate Diaz ist natürlich legendär. Also es gibt so viele witzige Clips, zum Beispiel, jetzt nur ein einziges Beispiel, gab es so ein Fernsehinterview, ich glaube mit Fox war das oder ESPN. Da waren beide auf so halbe Bildschirme und dann hat die Moderatorin gesagt, count to 10 oder count 10 things und so weiter, bla bla. Und da hat McGregor geantwortet, Nate can only count to 5.
ja, genau, das kenne ich ja noch.
Und da hat sogar die Moderatorin angefangen zu lachen. Und die haben natürlich eine so witzige und reichweitenstarke Promo erschaffen.
Ach so, okay. Ja,
binnen
ja ich fand auch gut, als er sagte, he makes gun noises with the right hand and animal balloons. Oder balloon animals with the left. Finde ich, ja, super.
Ich bin mir jetzt ganz nicht ganz sicher, wie viel Zeit Nate Diaz hatte. Nate Diaz ist ja nur eingesprungen für Rafael Dos Anjos. Ne?
In dem zweiten Kampf oder in dem
ersten? In dem ersten, wenn ich richtig weiß.
Stimmt, ja, das war
also so. Also so begann. Dann begann erst die Rivalität.
Ja.
Die wirkliche Rivalität. Und ich gucke gerade mal.
Ja, okay, also wenn das allein daher rührt, dann kann ich das verstehen, weil das, da kenne ich mich so. Ich dachte, ich hätte einfach irgendwie groß was verpasst, dass Nate Diaz irgendwas noch, irgendein Attribut hat, was mir vollkommen fremd ist. Aber ja, da war ich halt noch nicht aktiver UFC-MMA-Fan, habe das nicht aktiv verfolgt.
Ja, deswegen also,
die Tragweite davon nicht.
Richtig. Wenn man mal schaut in seinen letzten 10 Kämpfen, er hat einen namhaften Sieg gegen Donald Cerrone. Das war aber 2011. Ja, das war aber 2011.
Ja, das ist eine Weile her.
Das ist ein ganzes Stück her. Dann hat er gegen Jim Miller gewonnen. Dann gegen einen Gray Maynard. Dann gegen Michael Johnson hat er gewonnen. Gegen Rafael Dos Anjos hat er verloren. Und dann kam halt Conor McGregor. Ein Sieg, eine Niederlage. Und mit Conor McGregor hat er Blut geleckt. Das heißt, seit dem Zeitpunkt will er nur noch die dicken Money Fights.
Ja.
Der geht nicht mehr für 300.000 in den Ring, in den Octagon. Verstehst du?
Ja, finde ich so ein bisschen nörgelig. Erinnert mich so ein bisschen an die Demetrius Johnson Sache. Also, wobei Demetrius Johnson,
ich find's,
kann man sagen, hat eigentlich schon mehr ein Recht
also darauf. Nate Diaz ist nicht wirklich dazu berechtigt, irgendwelche großen Ansprüche zu stellen.
Genau, das ist
nur weil er jetzt zweimal gegen Conor McGregor gekämpft hat. Natürlich, er ist unterhaltsam. Und die Schiene, die er fährt, ist auch ziemlich witzig. Aber er ist jetzt kein Demetrius Johnson. Bei weitem nicht. Ne?
Ja.
Und früher oder später geht ihm seine Kohle aus. So viel verdient hat er nun auch nicht. Beim Conor McGregor-Kampf oder bei den Kämpfen. Und darum kommt er früher oder später natürlich zurück. Will aber, wie gesagt, sehr viel Geld. Das stand jetzt natürlich auch im Raum, dass er gegen Tyron Woodley kämpfen soll. Das Problem ist, Tyron Woodley hat, glaube ich, gesagt, dass Nate 10 Millionen Dollar verlangte. Und das ist natürlich eine Summe, die ist die UFC höchstwahrscheinlich nicht bereit zu zahlen. Nur dafür, dass Nate Diaz kämpft. Gut, vielleicht beim McGregor vs. Diaz 3. Vielleicht.
Ja, also das Ding ist halt, er ist zwar rein vom Resümee her und von dem, was er so geleistet hat, ist er wohl nicht berechtigt, aber ich glaube schon, dass er einen ordentlich gehypten Kampf auf die Beine stellen kann. Also er kann der UFC schon ordentlich, glaube ich, Geld einspielen.
Definitiv.
Wenn er wieder antritt. Und so gesehen hat er natürlich dann schon ein Argument und kann sagen, hey, ihr wisst, dass wenn ich kämpfe, dass sie da ordentlich was rausholen können.
Definitiv.
Dann müsst ihr mir viel zahlen. So rein vom Resümee her hat er diesen Anspruch eigentlich nicht.
Ja. Also schwer darüber zu urteilen. Also wie gesagt, man weiß ja nie, was die UFC überhaupt vorhat. Ich erwarte natürlich, dass sich jetzt im Lightweight Champion etwas tut. Sprich, bevor Conor McGregor seinen dritten Kampf gegen Nate Diaz bekommt, den er früher oder später einfach bekommen wird, sollte McGregor sich mal darauf fokussieren, seinen Titel zu verteidigen oder abzugeben, ne? Defend or vacate. wie es so schön heißt. Und ich warte jetzt erstmal auf McGregor versus entweder Tony oder Habib. Danach könnte man oder würde ich sehr, sehr gern sogar einen McGregor versus Diaz 3 sehen. Und davor eventuell Diaz versus Eddie Alvarez oder Diaz vielleicht sogar gegen einen Tyron Woodley.
Also für mich bei Eddie Alvarez gibt es nur einen Kampf, der Sinn macht, und das ist Dustin Poirier, der jetzt gegen Justin Gaethje kämpft. Was kein schlechter Kampf ist, kein Kampf mit Justin Gaethje wird schlecht sein, glaube ich. Aber hast du den ersten Kampf da gesehen? Von den zwei?
Leider nicht, nee.
Also es geht auch nur zwei Runden, der Kampf. Aber der ist wirklich wahnsinnig gut. Ich hatte den nominiert als Comeback of the Year und den Preis auch gegeben, bevor ich den Darren Elkins Kampf gesehen habe. Gegen Backtick, der im Übrigen gestern gekämpft hat in der Jakar Brunson 2. Ja. Fight Night. Gegen so einen Typen. Aber Backtick hat sich den, glaube ich, mit einem Bodyshot den Sieg geholt gestern.
Ich habe es mir leider nicht angeguckt.
Egal, also der Dustin Poirier-Eddie Alvarez-Kampf sollte auch bei jedem auf die Liste kommen, den sollte man mal gucken, der ist wirklich gut. Der ist no contest, weil Eddie Alvarez illegale Knie geschmissen hat am Ende, in der zweiten Runde.
Eddie Alvarez?
Und deshalb gibt es da natürlich ein Argument für das Rematch. Also Dustin Poirier hat es geschafft, in der zweiten Runde Eddie Alvarez so ein bisschen benommen zu schlagen, dass er so ein bisschen zurücktaumelt. Und hatte ihm dann die Augen von ihm waren so voll mit Blut. Es sah so aus, als könnte Eddie Alvarez nichts mehr sehen. Und dann kämpft er aber sich noch weiter und schafft es Eddie Alvarez, als er am Zaun steht, Dustin Poirier zu treffen und ihn benommen zu schlagen. Und dann dreht er die Situation um und plötzlich steht Dustin Poirier gegen den Zaun. Und Eddie Alvarez ist am teeing off, nennt man das ja auf Englisch. Und dann kommt es irgendwie zum Grinden und die gehen zu Boden und Eddie Alvarez wirft dann Knie und die gegen den Kopf von Dustin, als er einen Arm unten hatte. Und dann wird Schluss gemacht und no contest, weil Herb Dean, glaube ich, meinte, das war nicht absichtlich, was ein bisschen komisch ist. Ich glaube, also er hat mehrere Knie geschmissen, die eindeutig illegal waren.
Ja.
Ich glaube, da gab es jetzt noch eine Verwirrung von wegen, da waren neue Regeln und man wusste nicht genau, ob Eddie Alvarez das wusste oder so. Und auf jeden Fall ist es ein No-Contest geworden.
Ja.
Und Dustin Poirier hat so ein bisschen die Werbetrommel geschlagen in den letzten Wochen und gesagt, ey, Eddie Alvarez, Digga, wir müssen noch mal kämpfen. Das war...
Ja.
Das ist der Kampf, der Sinn macht.
Ja.
Und es würde auch für Eddie Alvarez kein schlechter Kampf sein, denn Eddie Alvarez hat, ich weiß nicht, was er sich jetzt noch als Ziel setzt. Möchte er Champion werden oder will er einfach diesen Titel Best Lightweight of All Time, den man ihm ja irgendwie schon zugeschrieben hat? Klar, man kann jetzt, Khabib ist jetzt wieder in der Diskussion, ne?
Ja.
Aber Eddie Alvarez hat auf jeden Fall nach dem Justin Gaethje-Kampf diesen Titel zugeschrieben bekommen. Und den könnte er wunderbar verteidigen, indem er diesen Dustin Poirier-Kampf annimmt. Ich weiß nicht, warum er jetzt noch also auf die Rankings schaut, bei seinem Resümee und bei den Chancen, die er schon hatte und sowas.
Ja.
Ich finde, für ihn macht einfach der Dustin Poirier-Kampf mehr Sinn. Und der wird bestimmt gut. Also weiß ich nicht. Deswegen, alles, was Eddie Alvarez jetzt so anspricht, Nate Diaz und sowas, interessiert mich nicht. Ich möchte eigentlich nur den Poirier-Kampf sehen.
Ja.
Der ist aber jetzt, der ist jetzt wohl raus erstmal.
Ja.
Gaethje jetzt gegen. Aber lustige Parallele vielleicht, dass sie jetzt beide gegen Gaethje kämpfen.
Und auf jeden Fall.
Das wäre natürlich dann was, wenn Poirier verliert. Dann hat Eddie Alvarez wieder ein Argument und sagt, ja, ich habe den doch letztes Mal platt gemacht.
Ja.
Naja, das sehen wir dann auf jeden Fall.
Definitiv, es bleibt spannend. Und noch als, ja, ich würde sagen, abschließendes Thema, Gerüchte um den, ja, wahrscheinlich größten Superfight, den es je gegeben hat. Alles nur Gerüchte, ich kann es mir schwer vorstellen, aber George St. Pierre versus Conor McGregor.
Ja, ja. Ich dachte mir, dass du auf den hinaus möchtest. Ich habe schon überlegt, größter Superfight? Wir haben doch jetzt schon ja. ordentlich was angesprochen ja, mit ja. Cormier Jones und,
ja.
Und Conor McGregor gegen, was war das? Nate Diaz 3.
Ja.
Ja, George St. Pierre gegen Conor McGregor. Ich weiß es nicht. Ich habe da nicht so große ob der dieses Jahr noch stattfindet, ob der überhaupt stattfinden kann. Ob der
überhaupt stattfindet.
Wird GSP überhaupt zurückkommen mit seiner Damengeschichte, ja. die er da hat? Schafft er es? In welchem Gewicht werden sie kämpfen? Ne? Das sind alles so Fragen. Kommt Conor McGregor zurück? Wann kommt er zurück? Kommt GSP zurück? Wann kommt er zurück? So, ne?
Ja,
man
eben.
Kann im Prinzip noch nichts sagen. Ich hätte in dem Kampf aber Conor McGregor als Favoriten und zwar viel eher als bei Ferguson Conor und Khabib Conor. Also ich glaube, da bin ich mir fast sicher, dass Conor McGregor den Kampf gewinnt, weil also. GSP ist so erfolgreich mit seinem Wrestling, mit dem Timing. Es liegt an dem Timing. Das heißt aber auch, dass er im Stehen eine Weile verharrt. So ein Takedown musst du erstmal, ganz am Anfang kriegst du den nicht eingeschlichen, wahrscheinlich. Weil jeder damit rechnet. Das heißt, du musst eine Weile auf deinen Füßen bleiben. Und ich weiß nicht, wie viel der einstecken kann von.
Ja.
Ja, wobei, also er hat natürlich eine Karriere, wo er ordentlich eingesteckt hat. Es hängt, glaube ich, auch vom Gewicht ab dann. Aber dann wird er natürlich wieder leichter. Naja, also nach dem Bisping-Kampf war ich mir nicht sicher, wie GSP zu bewerten ist. Weil Bisping hat jetzt auch gegen Gastelum verloren. Ist Bisping noch so eine Messlatte? Also kann man da überhaupt noch... Wie gut ist Michael Bisping mittlerweile? Weiß ich also, nicht so ganz genau. Er ist alt, also er hat seine letzten zwei Kämpfe verloren.
Noch kurz zu Bispings Verteidigung. Der Kampf gegen Gastelum war ja, glaube ich, 3 Wochen nach dem Kampf gegen George St. Pierre.
Das stimmt.
Das ist natürlich, das
natürlich.
Sehr,
aber es ist,
sehr
es
krass.
Ist, es ist nicht, ja, aber es ist natürlich auch kein positives Argument für ihn jetzt, dass er verloren hat. Ja, also ich weiß es nicht. Ich muss GSP eigentlich nochmal sehen, um ihn zu bewerten. Ich hätte ihn wirklich gerne in dem Robert Whittaker-Kampf gesehen. Weil Bisping war ja sowieso als Champion relativ umstritten. Er hat sich den Titel geholt, indem er Luke Rockhold ausgenockt hat. Luke Rockhold war aber ziemlich unvorsichtig in dem Kampf, das kann man sehen. Der dachte, ich habe Michael Bisping schon mal besiegt. Das hier ist überhaupt kein Stress und wurde dann halt erwischt, weil er locker gelassen hat, weil er den nicht ernst genommen hat.
Ja.
Und dann hatte er nur diese Titelverteidigung gegen Dan Henderson, wo er auch zweimal wieder gedroppt wurde, Michael Bisping. Und Henderson ist, weiß ich nicht, 45 oder sowas. Der ist ewig alt.
Ja, ja.
Ich glaube, ich habe nicht mal übertrieben. Der ist wirklich für Dan Henderson. Und ja, und dann, ich glaube, das über einen Zeitraum von 2 Jahren oder sowas. Und dann kämpft er gegen GSP, den man 4 Jahre nicht gesehen hat, in einem Gewicht, in dem man ihn nie gesehen hat, und verliert den Kampf. Und dann verliert er noch den Kampf gegen Gastelum. Ich weiß also, ich kann Bisping schwer bewerten. Ich finde ihn sympathisch mittlerweile, der gefällt mir wohl. Ich gönne ihm auch jetzt absoluten Sieg zum Abschluss, den er ja noch machen möchte, den er ja noch erringen möchte. Aber ich, also, da das der einzige Kampf ist, den wir jetzt von GSP haben in der Gegenwart, kann ich ihn als Kämpfer schlecht einschätzen. Und im Zweifel würde ich einfach sagen, wir wissen, dass Conor McGregor ordentlich was drauf hat. Da bin ich für ihn. Also da sage ich, tut mir leid, GSP, aber...
Also, ich persönlich muss sagen, also erstens, Dan Henderson ist 47, ich habe gerade kurz nachgeschaut.
47?
War 2016 dementsprechend 46 beim Kampf gegen Michael Bisping. Also definitiv ein altes Eisen.
Ja, das kann man auf jeden Fall sagen.
Persönlich denke ich, beim Kampf zwischen GSP und Conor McGregor bin ich wieder überzeugt, dass ich weiß nicht, wieso wir heute so viele Meinungsverschiedenheiten haben, aber ich denke einfach, dass Georges St-Pierre gewinnt. Also
kann man auch gut vertreten mit dem Wrestling. Conor McGregor ist nicht gut auf dem Boden.
Er ist ein sehr starker Wrestler.
Ja.
Und hat auch gegen Bisping bewiesen, dass er es noch kann. Ich meine, gut, er wurde sehr schnell müde.
Mhm. Du hattest den Kampf auch als bester Kampf des Jahres, ne?
Genau, ja. Da ging es natürlich, also da ging es nicht natürlich nicht nur um den Kampf, um den sportlichen Aspekt, sondern um das ganze Spektakel, ne? GSP kommt nach 4 Jahren zurück und tralala. Und also rein aus sportlicher Sicht wäre es jetzt nicht Kampf des Jahres, so spektakulär war er nicht. Aber es ging um den Moment, sage ich mal.
Mhm.
Und deshalb denke ich, erstens denke ich ehrlich gesagt nicht, ich denke zu 70%, dass der Kampf nicht stattfinden wird.
Mhm.
Wünschen würde ich es mir aber definitiv zu 100%.
Mhm. Ja.
Und sollte es wirklich zu diesem Kampf kommen, es wäre natürlich der größte Moneyfight. Da würden alle so viel daran verdienen. Also alle Beteiligten natürlich. Das glaubt man gar nicht. Ich will gar nicht wissen, wie viele Pay-Per-View-Verkäufe die UFC damit erreichen könnte. Entweder sehr viele oder wenige, weil diese Die-Hard-MMA-Fans, sage ich mal, die wirklich, weil Hardcore-MMA-Fans so einen Kampf gar nicht sehen möchten vielleicht. Weil die wissen, ey, das ist ein Moneyfight, da geht's um Geld, juckt mich nicht, ich guck sowas nicht an.
Ja.
Eine Medaille hat immer zwei Seiten. Aber ich persönlich, ja, wenn ich mich festlegen müsste, wenn ich wetten müsste, ich würde wetten, dass das George St-Pierre gewinnt. Seine Prime ist natürlich vorbei.
Mhm.
Ob er jemals wieder kämpft, weiß ich nicht. Er kam zurück, um den Leuten zu zeigen, glaube ich, ey, ich kann's noch. Es war natürlich eine spektakuläre Situation für alle. Und ja, Ich würde mir hoffen, dass er nochmal kämpft. Mhm. Meinetwegen auch gegen jemand anders. Das muss jetzt nicht Conor McGregor sein. Dass er nochmal beweist, dass er es kann. Natürlich muss sein Darm da mitspielen.
Der muss da mitspielen.
Ja. Nicht, dass da noch ein Unfall passiert im Oktagon.
Ja, das ist ja schon vorgekommen. Hat auch die Kish oder so heißt die gekämpft.
Ja.
Die sich in ihrem letzten Kampf eingekackt hat.
Ich hab's gesehen, das Video.
Ja, und sie hat leider den Kampf mit Entscheidung auch noch verloren gestern. Ja. Das hat mir ein bisschen leid getan. So, die hätte den Sieg wirklich vertragen können jetzt, aber.
Ja. Naja.
So, mit der Note können wir es dann auch, glaube ich, für heute. Genau. Wir sind ja jetzt schon drüber. Wir hatten eine Stunde, glaube ich, als Richtlinie.
Genau,
ne?
Wir haben jetzt 1 Stunde und 3 Minuten.
Ja. Ja, aber als Eröffnungsfolge ist das okay.
Definitiv.
Ach, wir sind nur knapp über eine Stunde drüber?
Wir sind 3 Minuten über eine Stunde.
Ach so, ja.
Skype haben wir sehr ausgiebig.
Wir haben zwar Struktur aus dem Fenster geschmissen, aber...
Aber das ist ja egal.
So ist das nun mal manchmal, ne? Es ist ja auch ein Gespräch in erster Linie und wenn das nicht natürlich fließen kann, ist es auch kacke.
Ist ja keine Nachrichtensendung, wo man sagt, zack, jetzt ist das passiert, zack, jetzt das, zack, ist das, sondern es fließt alles, ja, wie ein Fluss.
Mhm. Ja, finde ich, hat auch gut geklappt.
Definitiv. Also
Wir haben auf jeden Fall noch ordentlich was zu besprechen, merke ich. Also wir haben noch viele Gesprächsthemen jetzt.
Definitiv, also die MMA-Welt, die bleibt nie stehen, sage ich mal so. Und
ja, das ist ja das Aufregende. Es ist immer genug Material, um
eben.
jede Woche eine Stunde zu machen.
Immer genug Gesprächs.
Bei meinem Podcast.
Immer genug.
Dass ich das jedes Mal schaffe.
Immer genug Gesprächsbedarf.
Ne? Ja, und jetzt, wo wir zu zweit sind, kriegen wir das, glaube ich, ganz gut.
Eben. Vor allem finde ich es gut, der eine ergänzt den anderen. Es gibt verschiedene Meinungen. Und es ist ja auch gut so. Ne? Man erweitert in Anführungsstrichen seinen Horizont.
Ja. Man kann es auch so sehen, dass wenn wir jetzt jedes Mal eine Prediction aufstellen und wir haben beide eine unterschiedliche Meinung, dann hat der Podcast insgesamt ja eine 100% dann sind wir zu 100% akkurat. Genau. Wir haben immer die richtige Meinung.
Es sei denn, es kommt eines Tages ein Unentschieden dabei raus.
Richtig, genau. Ich sage Niederlage, du sagst Dings und dann a draw.
Und schon ist die 100%-Quote versaut.
Ja, leider, leider. Naja, okay.
Aber gut, dann beende ich hier diese erste Episode des Octagon-Podcasts. Vielen Dank an alle, die zugehört haben. Falls ihr es bei YouTube schaut, schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr es fandet. Verbesserungsvorschläge hören wir immer gerne. Ich verabschiede mich. Deine Abschiedsworte?
Danke auch, sind meine Abschiedsworte. Schaut meinen Kanal, besucht den MMA auf Deutsch und schaut euch auch Carstens Kanal Kampfgeist MMA an. Da wird er ja jetzt sowieso erstmal veröffentlicht. Aber besucht den Kanal, wenn ihr jetzt einfach nur auf das Video spontan geklickt habt.
Definitiv. Und damit, ciao, ciao.